Ja, also das Faxgerät in Bremen.
Das Faxgerät von Allianz Brisanz für die Outtakes ist kaputt. So.
Da haben wir ihn noch, den Spruch.
Oh
Ja.
Mann. Da habe ich doch noch
Fahren wir
was
das
geliefert.
Band mal ab.
Alles klar.
Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Hallo und herzlich willkommen zu Allianz Brisanz, die vierte. Und heute geht es natürlich nur um zwei Themen. Deadline Day und das Spiel des SV Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld. Denn leider ist ja das Spiel des HSV ausgefallen. Und darauf habe ich mich doch so gefreut. Was sagst du dazu?
Ja, zum Ausfall im Nachhinein. Also hallo erstmal in die Runde. Im Nachhinein ist es ja dann eine Farce gewesen für den HSV, denke ich, ne?
Ich habe gelesen, der Busfahrer und der Ersatztorwart, wo ich dann schon denke, na gut, wenn der Rest negativ ist, müsste es doch eigentlich gehen, aber nee, offensichtlich geht's nicht und die mussten jetzt erstmal wieder in Quarantäne und einen Tag später dann hieß es, naja, Kommando zurück, sind doch alle negativ, alles gut. Ja, und dann ist natürlich jetzt das Problem, die schöne, grandiose Länderspielpause haben wir letztes Mal schon kurz angerissen, auf die wir
herrlich.
Uns ja total herrlich ja, freuen.
Endlich.
Und jetzt habe ich gelesen, die können das Spiel, glaube ich, erst in 14 Tagen, glaube ich, nachholen in der englischen Woche. Und ja, das Blöde ist halt, dass man so ein bisschen aus dem Tritt ist. Ne? Man hat gerade so einen Lauf genommen und jetzt ist diese Pause da. Mhm. Das Spiel ist ausgefallen. Ja, jetzt muss man im Grunde genommen wieder so ein bisschen reinkommen in die ganze Materie. Und das dann wahrscheinlich ja mit dem Auswärtsspiel in, oh, ich glaube, in Fürth. Ich weiß es gar nicht. Das musst du recherchieren. Du bist am Netz. Ich glaube, in Fürth oder
in
Sandhausen.
Ich meine auch in Fürth.
Beim Kleeblatt in der ehemaligen Trolley-Arena, glaube ich. Mit Gummibärchen-Arena, ne?
Ja, aber ich glaube, PlayStation war das nicht. Playmobil-Arena hieß die.
Playmobil. Auch. War alles mal durch. Und naja, ist halt echt ein bisschen schade. Man hat sich drauf gefreut und kam ja auch relativ spät dann irgendwie. Vom HSV kam es, glaube ich, schon am Abend zuvor und dann am nächsten Tag DFL hat, glaube ich, nur eine Stunde oder zwei Stunden vorher abgesagt und dann, ja gut, dann war die Sache durch. Und ja, so sind
Vater Beigeschmack ist natürlich, dass eine Woche vorher beim FC Schalke 04 beim Spiel gegen den SV Werder Bremen, das stand ja sogar auch auf der Kippe wegen eventuellen Corona-Fällen beim FC Schalke 04.
Ja.
Und da hat es ja dann trotzdem stattgefunden. Ich weiß jetzt nicht, wer da positiv getestet worden ist bei Schalke und ob es dann letztendlich auch positiv getestet war oder halt auch nur so eine Vorwarnung und dann war doch nichts. Aber da ist es ja letztendlich dann doch auch durchgezogen worden. Und das fand ich eigentlich auch ein gutes Signal. Jetzt Aue finde ich schon wieder ziemlich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade wie du sagst, dieser Flow,
ja.
Der HSV wird ja jetzt rausgerissen. Aue zieht sich da selber auch raus, muss man ja auch nochmal aus der Sicht der Fallchen sehen.
Ja.
Finde also ich alles ein bisschen fragwürdig.
Also ich denke auch, es wird natürlich schwierig, wenn das sozusagen jetzt wieder so praktiziert wird, könnte das natürlich enorm schwierig werden, überhaupt mit dem ganzen Spielplan, wenn man so vorgeht. Ja, ich weiß auch nicht, wie man da testen sollte und ob man sozusagen vor, ja, weiß ich nicht, ein paar Stunden vor dem Spiel nochmal testen sollte. Ich weiß es nicht, ob es dann anders ist. Oder wie man da vorgehen soll, das ist halt ganz, ganz schwierig. Aber im Grunde genommen zerreißt es alles.
Ja,
ne? Wenn absolut. Das so praktiziert wird, dann sehe ich da also große Schwierigkeiten, wie die Saison eigentlich über die Bühne laufen oder gehen soll. Also das, keine Ahnung. Also das im Grunde genommen können sie ja froh sein, dass jetzt die Länderspielpause ist, weil würde jetzt Aue in 14-tägige Quarantäne gehen tatsächlich, dann hätten wir natürlich schon wieder arge Probleme, ne?
Absolut, absolut. Nee, aber auch nochmal zum Schalke-Beispiel zurück.
Dort wurde ja auch sogar kommuniziert, dass wenn dort Spieler positiv getestet worden wären, dass diese einfach dann rausgezogen worden wären und die Spieler, ja, die negativ getestet sind, hätten gespielt. Ja. Schalke hätte auch eventuell sogar mit der U19-Bundesligamannschaft spielen müssen, wenn sie Pech gehabt hätten.
Aber das ist ja kein Pech für die.
Ja, ich glaube, im Nachhinein wäre es vielleicht sogar ganz clever gewesen. Aber davon abgesehen, wieso wird da bei Aue jetzt eine Ausnahme gemacht? Es handelte sich nach dem, was, also ich wusste jetzt nicht, wer da positiv getestet worden ist anfangs. Es handelte sich um einen Ersatztorhüter und den Busfahrer. Ja. Also ist schon ziemlich grenzwertig, wie ich finde.
Ja, finde ich auch. Und wie gesagt, ich dachte, jetzt kann Terodde seine Torfahrt fortsetzen sozusagen. Und dafür war er dann abends im Sportclub, war auch ganz nett, sympathischer Auftritt, guter Typ. Und zwischenzeitlich ist dann ja auch beim sogenannten Deadline Day oder auf den letzten Metern der Transferperiode einiges passiert, da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Also wie gesagt, der HSV jetzt erstmal ein Testspiel haben sie, glaube ich, gemacht, und also HSV gegen HSV sozusagen, aber ich weiß gar nicht, wer, ja, die A11 gegen die B11, wer da jetzt gewonnen hat. Und ich glaube, am Donnerstag wird das Testspiel stattfinden, mit dann schon Ulreich und mal sehen, gegen wen. Das habe ich jetzt. Ich habe nur gelesen, HSV macht ein Testspiel am Donnerstag. Naja, gut. Wird vielleicht übertragen. Dann kann ich ein bisschen Fußball gucken und mir meine Schlüsse daraus ziehen. Aber zumindest waren ja die anderen Partien alle nicht gefährdet. Und so konnte natürlich auch der glorreiche SV Werder Bremen 3 Punkte einfahren. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich war in Stadthagen. Deswegen musst du mir jetzt erzählen, also ich habe nur ein bisschen drüber gelesen, musst du mir jetzt erzählen, was für ein grandioses Spiel das war.
Naja, also grandios war vieles, aber dieses Spiel nicht. In der Woche vorher im Podcast habe ich gesagt, es wird ein 1-1. Am Ende ist es auch eigentlich fast ein 1-1 gewesen. Schiri sei Dank, Interpretationssache des Fouls, fange ich aber mal von vorne an. Werder gut gestartet, bissig gewesen, wieder in die Zweikämpfe reingegangen, ähnlich wie gegen Schalke. Mitte der ersten Halbzeit fällt dann das erste Tor, was dann von Bittencourt erzielt wird, allerdings aus dem Abseits heraus. Eine Millimeterentscheidung meines Erachtens. Also da habe ich mir auch wieder gedacht, so schade, dass das jetzt nicht gegeben worden ist, weil der VAR da ist. Ich bin ja nicht gerade der größte Freund des VARs. Ich glaube, da wird dem Fußball einiges an, ja, Spekulationen, Emotionen etc. rausgenommen. Ich vermisse es eigentlich eher, darüber zu diskutieren, ob das jetzt ein Abseits war oder ob das Tor jetzt regulär war oder nicht. Also das fehlt mir schon irgendwie so ein bisschen. Werder wäre da einzeln in Führung gegangen. Ich glaube, das hätte am Spiel nicht großartig viel geändert. Bremen ist dadurch galliger geworden. Ein langer Ball auf den Baum geschlagen. Da habe ich gedacht, okay, der geht jetzt ins Aus. Auf einmal schlägt er den direkt Richtung 5-Meter-Raum rein und dann steht Bittencourt da, macht das 1-0. Und ab da hat Werder Bremen aufgehört, Fußball zu spielen. Das ging von Minute zu Minute eigentlich nur noch darum, dieses 1-0 letztendlich irgendwie zu verwalten. Lichtblick meines Erachtens wieder Jean-Manuel Mbom. Hat ein gutes Spiel wieder gemacht. Bin guter Hoffnung, dass der jetzt weiterhin auch wirklich dann tatsächlich so eingesetzt wird, wie er jetzt gegen Schalke und Bielefeld auch zum Einsatz kam. Hinten raus richtig pfui, eigentlich das 1-1 durch Mike van der Hoorn kassiert, wurde als Offensivfoul von van der Hoorn abgepfiffen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe eher einen Foul von Veljkovic gesehen, als dass van der Hoorn Veljkovic gefoult hätte. Glück gehabt Werder Bremen, dass da der VAR nicht einschreitet, verstehe ich auch nicht. Gut, jetzt zu sagen, Werder hätte das verdient als Werder-Fan, ist auch ein bisschen falsch. Ich nehme die 3 Punkte, bisschen glücklich, ein bisschen fader Beigeschmack. Aber ich glaube, das war noch nicht der Gradmesser, den man sich dann erhofft hat. Das ist schon so mein Großes zum Spiel gewesen, tatsächlich.
Ja, gut, aber jetzt möchte ich doch mal daran erinnern, wer einen knappen Werder-Sieg vorausgesagt hat.
Ja, das ignoriere ich jetzt.
Also, ich glaube, das war 2-1, was ich gesagt hatte, ne?
Ich glaube, du hast 2-1 gesagt, ja.
2-1, ja. Ja, also ich hab eine ähnliche Zusammenfassung gelesen tatsächlich, ne, dass es dann hinten raus auch glücklich war. Und aber auf der anderen Seite denke ich, in der letzten Saison, denke ich, hättet ihr dieses 1-1 kassiert. Insofern mag das tatsächlich der Schritt sein, der euch ein bisschen so in die sicheren Gefilde bringt. Ne? Einige sprechen ja schon von diesem Traumstart seit wie vielen Jahren, weiß ich nicht, 6 Punkte. Bielefeld ist natürlich unangenehm, haben wir letztes Mal ja schon drüber gesprochen. Und gut, aber ich sage mal, ne, die nächsten Spiele, ich weiß nicht, gegen wen ihr jetzt spielt.
In Freiburg.
Ja, das sind natürlich so die Partien, ich sag mal, wenn man da wenigstens einen Punkt mitnimmt und oder zumindest nicht verliert, kann man sich stabilisieren. Ansonsten, wenn es da dann schon wieder so ein bisschen wackelt, könnte das wieder nach unten gehen. Aber ja, ich denke, da haben andere Mannschaften, die haben sogar noch größere Probleme. Also, wenn ich nach Mainz oder nach Schalke gucke, dann oder Köln auch, ne? Ich sag mal, Gisdol, das kennen wir ja auch mit unserem Markus.
Ja, der
guten Start
ist schon ja. Verflogen bei Gisdol, ne? Das war
ja, das ist typisch für ihn, ne? Das ist typisch. Am Anfang geht es irgendwie mit seinem Pressing bergauf. Kann durchaus was reißen, aber dann verfliegt das dann relativ schnell auch wieder. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass der nicht die Saison überleben wird in Köln. Von daher, also es ist so, dass, glaube ich, dieses Jahr da noch einige Mannschaften mehr und eine Rolle spielen und dass man sich da durchaus, wenn man frühzeitig fokussiert ist, da ein bisschen rausziehen kann. Aber ja, man muss eben abwarten, was so in den nächsten Wochen bis Weihnachten passiert. Dann gibt es ja die kurze Weihnachtspause, glaube ich, eine Woche oder so oder anderthalb Wochen und dann geht es ja schon weiter. Ja, mal abwarten, ne?
Das Schönste daran ist, dass die Transferphase dann wieder anfängt und die Hoffnung steigt bei den Werder-Fans, dass dann mal endlich was funktioniert.
Das ist ja eine grandiose Überleitung. Ich glaube, jetzt kommen wir doch zum Punkt Transfers und dem sogenannten Deadline Day.
Genau. Vorher hat der HSV ja tatsächlich was eingetütet.
Ja.
Wo ich ja schon, als wir uns mal privat unterhalten haben, gesagt habe, wieso schnuppert ihr nicht mal bei den Bayern? Und frag mal für den Ulreich an. Da hast du noch gesagt, das ist ja utopisch. Jetzt ist er ablösefrei gekommen. Und ich denke mal, wird in relativ schneller Zeit eure neue Nummer 1 sein.
Ja, also es hieß ja sogar, man hätte sogar an Nübel geschnuppert, weil es ging ja irgendwie bei den Bayern, das ist ja so ein bisschen unklar, die Situation. Will die jetzt Nübel tatsächlich erstmal eine Nummer 2 bleiben? Was ist mit Ulreich? Kann der sich mit der Nummer 3 abfinden? Und war ja alles ein bisschen unklar. Ich glaube, man hat an beiden Keepern geschnuppert und dann relativ schnell zügig festgestellt bekommen, dass das mit Nübel nichts wird. Und dann hat man glaube ich, auf Ulreich fixiert. Man stand ja auch schon so ein bisschen eine Zeit lang in Kontakt, so wie ich das mitbekommen habe. Und ich habe ja schon vor Wochen gesagt, dass also so im Gegensatz zu einigen Fans oder was ich so gelesen habe, die ja meinten, ja, man kann durchaus mit Heuer Fernandes und mit Mikkel in die Saison gehen. Das halte ich für, also ich halte es für falsch, weil Heuer Fernandes braucht sich nur verletzen, dann haben wir Mikkel. Mikkel ist ein Top-Junge, also der ist mit voller Leidenschaft dabei. Absoluter Teamplayer, gut fürs Mannschaftsgefüge, aber ob er derjenige ist, der hinten für Stabilität sorgt, also da habe ich doch so meine argen Zweifel, zumal er ja eigentlich keine Spielpraxis hat über die Jahre hinweg. Also er hat ab und zu mal ein Spiel gemacht, war dann da, hat auch ganz solide Leistung gezeigt, aber also der hat natürlich überhaupt keine Spielpraxis mehr. Und nach dem Abgang von Pollersbeck war für mich also ganz klar, man braucht einen vernünftigen, guten, ambitionierten Torwart, nicht eine Nummer 3 oder eine Nummer 2, eine potenzielle, sondern wirklich jemanden, der die Nummer 1 beansprucht und der auch Heuer Fernandes sozusagen Druck macht. Ansonsten bringt das gar nichts. Also man braucht da auch eine gewisse Konkurrenzsituation auf dieser Position, finde ich. Und die Namen, die da so erst gehandelt wurden, habe ich ja auch gesagt, so dass ich weiß ja nicht. Es ging ja immer so, es ist ja über dem HSV schwebt ja immer so diese Wolke der, ja, wir müssen doch auf Entwicklung und Nachhaltigkeit setzen und auf die Jugend setzen. Das wird aber so immer, ich sag mal, das ist schon so ein Totschlagsargument, das wird immer wieder gebracht. Für mich ist das einfach, ist das zu undifferenziert. Ich finde einfach, man muss halt auch gestandene Spieler dazwischen haben, wo sich junge Spieler dran entwickeln können. Ne? Natürlich nehmen die den Platz erstmal weg, das ist klar. Ne? Aber für mich ist jetzt Ulreich auch nicht eine Notlösung oder so. Er hat ja nun wirklich einen langfristigen Vertrag unterschrieben und bekommen. Das ist also für mich nicht irgendwie eine Laie, so ein halbes Jahr, so nach dem Motto, wir müssen jetzt mit ihm unbedingt diesen Aufstieg auf Krampf schaffen, auch wenn das die ganze Journalie schreibt. Ne? Natürlich ist das so und das muss wahrscheinlich auch so sein, der Anspruch muss so sein, aber ich finde, der HSV tut gut daran, das nicht offensiv zu postulieren nach draußen, sondern das intern zu kommunizieren und, ja, und weiterhin so diese Maxime wie Bolt und Tune das machen. So, wir schauen erstmal von Spiel zu Spiel, wir wollen natürlich, wir im Grunde genommen jedes Spiel gewinnen, diesen Anspruch muss man haben, aber und dann sehen wir am Ende, was bei rauskommt. Das finde ich also natürlich besser, als jetzt jede Woche immer vom Aufstieg zu faseln, was ja Hacking dann auch irgendwann auch übernommen hat von der Presse. Und das war für mich ein großer Fehler und jetzt schweife ich ab. Also mit Ulreich, ich denke, das ist eine Top-Lösung. Also was will man mehr? Also was, ich kann die...
Champions League-Sieger, deutscher Meister, ja, Pokalsieger. Also Anteil ist natürlich gering gewesen.
Anteil ist gering, aber er war ja vorher auch eine Konstante in Stuttgart und er hat ja auch eine Saison fast komplett den Neuer vertreten.
Ich wollte gerade sagen, also das hat er ja dann auch wirklich relativ solide gemacht, Champions League gespielt.
Genau, und soll auch sehr loyaler Spieler sein, genau. soll sich gut ins Mannschaftsgefüge kann er sich einbinden und ja, also das ist für
die. Vergessen wir auch nicht, dass er es tatsächlich in die Nationalelf noch geschafft hat. Ne? Also auch jetzt ohne Spiel, die Nominierung hat er aber geschafft. Ne?
Ja, und ich denke, für den Preis, also ich Bolt, der hat das schon drauf, muss man wirklich sagen. Also was Besseres kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also, dass so eine Lösung möglich war, da muss man schon den Hut vorziehen. Und ich will jetzt hier auch nicht in totale Euphorie verfallen. Ich bin ja auch eher jemand, der realistisch auf dem Boden bleibt. Aber ich habe mich gefreut. Ich habe mich über Terodde gefreut. Und ich freue mich auch über Ulreich. Und ich denke, das gibt Stabilität auf der Torwartposition, selbst wenn Heuer Fernandes weitergespielt hätte. Ich bin mir sicher, hätte der im dritten oder vierten Spiel einen Bock gemacht, schon wäre die ganze Diskussion wieder losgegangen. So nach dem Motto, ja, ich habe es doch immer gewusst und ob das jetzt unsere Nummer 1 ist und dann wäre es schon wieder das Ganze, was wir letztes Jahr auch hatten, dann kam ja Pollersbeck irgendwann, das wäre wieder losgegangen und ich denke mit Ulreich, der wird erstmal Klarheit da, der wird erstmal gesetzt sein und ja, der wird seinen Job machen und das, denke ich, gibt Stabilität und ich denke, so haben wir auch eine vernünftige Achse jetzt in der Truppe und sind ja viele Junge auf dem Platz, Onana und so weiter, ne, die wir da geholt haben und Wagnumann und die Leute sind ja alle da, also das heißt, ich finde, das ist eigentlich eine gute Mischung, ne, und ich sehe jetzt nicht so dieses Problem, dass ich kann das auch irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Also was würde uns das bringen, mit einer U21 da aufzulaufen? Nur aus Aktionismus und dann spielen wir erstmal 3 Jahre gegen den Abstieg oder ich weiß nicht was, ne? Das wird den HSV auch nicht weiterbringen. Also
nee, absolut nicht.
Da bin ich mir relativ sicher. Also im Gegenteil, ich glaube, dass...
Aber das war ja auch das, was schon bei dem Terodde-Transfer aufgeschwappt ist, sage ich jetzt mal. Dass das Fanlager dann unzufrieden war, weil ja nun mal wirklich kommuniziert gewesen ist, dass man auf junge Spieler setzen möchte. Also wenn ich mir jetzt mal angucke, wen ihr alles dann tatsächlich im Kader habt, würde ich nicht auf die Idee kommen, dass Manuel Winsheimer erstmal in der Startelf stehen würde. Und das hat er jetzt in den ersten Spielen, immer gemacht. Also, und ich glaube, das ist halt auch so das Signal. Amadou Onana hat sich nach dem Dresden-Spiel bei euch in die Elf reingespielt. Wagnumann brauchen wir, glaube ich, auch nicht großartig erwähnen. Der ist gerade mal 19 Jahre alt. Wenn AVD dann wieder fit ist, also Rick van Drongelen, man darf ja auch nicht vergessen, der ist erst 21, ne?
Ja, natürlich. Und ich finde, das mit Winzheimer, das ist halt ein gutes Beispiel. Also den finde ich in diesen zwei Spielen, die er jetzt gespielt hat, weitaus griffiger, viel mehr präsenter als in den, wann war er vor, bei uns vor 2 Jahren, ne? Nee, vor 1,5 Jahren so, ne? Der ist ja dann ausgeliehen worden nach Bochum, ne? Und, mhm. Und viel griffiger jetzt, wo eben auch Terodde da ist und man merkt, dass es eben, dass er da auch von partizipieren kann, von dieser ganzen Nummer. Und ich denke, da wird er von lernen und wahrscheinlich auch wachsen. Und ja, vielleicht ist es ja der nächste Terodde, man weiß es nicht. Aber ich denke, er hat auf jeden Fall Potenzial und das merkt man jetzt eben auch. Und deswegen, daran sehe ich eben auch, dass es gut ist, so einen gestandenen Stürmer da vorne zu haben. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir zu Ulreich alles gesagt. Ansonsten sind wir ja transfertechnisch eher jetzt noch ruhig geblieben. Aber ich, was mich ja noch mehr verwundert hat oder was mich ja richtig begeistern konnte, war ja die Meldung, dass Everton den Verein verlässt und nach Würzburg geht. Also das hätte ich nie im Leben gedacht, dass das noch möglich ist. Ich hätte ja eher mit Jung gerechnet. Da waren ja viele Spekulationen, dass man den vielleicht loswerden kann. Aber ja, jetzt ist es Everton und damit habe ich nur wirklich gar nicht gerechnet, ne, dass sich dann Abnehmer findet. Und Magath hat wohl offensichtlich seine alten Kontakte spielen lassen und jetzt ist er in Würzburg. Und wünsche ich ihm viel Erfolg und vor allen Dingen Verletzungsfreiheit. Ja, also bei uns hat er, glaube ich, 4 Spiele gemacht und 100 Minuten oder so. Keine Ahnung, es war wirklich, ja, es ist wirklich ein Trauerspiel gewesen. Also er war kaum auf dem Platz und hat sich verletzt, so war das eigentlich, ne?
Ja, ich bin gespannt, wann, also Everton wurde jetzt dann halt von Würzburg geholt. Ich bin gespannt, wann der Weltfußballer Ali Karimi dann nochmal reaktiviert wird von Magath und die zweite Bundesliga auseinanderschießen wird. Ich bin gibt's mal gespannt.
Noch, ja, Grafitsch gibt's doch auch noch, den kann er doch auch noch holen, oder?
Och, der wird da bestimmt noch ein paar Legenden zurückholen. Es ist für, ich vertraue mal auf unseren Quelix.
Quelix, ja, genau. Ja. Und ich denke, das war es ja eigentlich im Großen und Ganzen.
Viel mehr. Bist du denn mit der Transferpolitik und allgemein den Einkäufen, Verkäufen des HSV zufrieden? Da ist ja dann nicht viel Großartiges passiert. Man hat Moritz Heyer geholt, das ist so ein bisschen untergegangen. Ja, Toni Leistner wurde verpflichtet. Da ist es ein bisschen sehr bekannt geworden, dass Toni Leistner auf einmal da ist. Jasula, ja. Onana und Terodde und Ulreich geholt. Ich glaube, eine gute Transferbilanz auch. Ich glaube, man hat, glaube ich, nur für Haier ein bisschen was ausgegeben. Und ansonsten hat man gut kassiert für Berkay Özcan zum Beispiel.
Ja, also ich finanziell denke ich, ist das ein guter Job gewesen. Bei Jasula bin ich mir noch nicht sicher, ob es wirklich diese Verstärkung ist, die man sich erhofft hat. Ein Haier hat sofort funktioniert, den hat man verpflichtet und der war sofort da. Also das hat mich wirklich sehr überrascht. Den hatte ich auch gar nicht auf dem Zettel. Leisner muss man abwarten, kam mir im ersten Einsatz doch sehr auf dem Platz jetzt, ne, kam er mir ein bisschen wirkte wie ein Fremdkörper, war noch nicht so richtig irgendwie integriert. Ich weiß auch nicht, ob das funktionieren wird. Also mich haben Ambrosius und Haier bislang mehr überzeugt, aber gut, es ist am Anfang, er hat erst ein Spiel gemacht, der wird zu seinen Einsatzzeiten mit Sicherheit bekommen, ist ein erfahrener Mann, muss man abwarten, aber wie gesagt, Jasula bin ich noch so ein bisschen skeptisch, also das war noch nicht so das Wahre, das Gelbe vom Ei bislang. Man muss das ja auch kritisch betrachten. Und alle anderen Verpflichtungen kann ich auf jeden Fall, also sagen wir mal so, ich kann sie auf jeden Fall nachvollziehen. Das ist erstmal das Wichtige. Und ja, also der Königstransfer ist wahrscheinlich tatsächlich Terodde bislang. Der wird seine Tore machen. Man muss gucken, ob das dahinter auch alles funktioniert.
Also bist du rundum eigentlich erstmal zufrieden?
Ja, es ist immer schwierig jetzt zu sagen, rundum zufrieden. Also ich bin ja immer, ich will mal sagen, verhalten zufrieden.
Aber die Signalwirkung ist ja da. Man holt einen Triple-Sieger beziehungsweise einen 5-fach Pokalgewinner. Ja. Man holt Terodde, der in der 2. Liga gefürchtet ist. Es sind schon, denke ich mal, klare Signale, die da gefahren werden. Und ich glaube auch, Jasula ist Ja, gut, ist wackelig. Das war der aber auch in Paderborn, auch im Aufstiegsjahr und vor allem in der Bundesliga. Aber ich glaube, von der Mentalität her ist er dann eher so für die Kabine auf Dauer eher der Spieler. Von
Ja, also man.
Onana bin ich schon so ein bisschen überzeugt, muss ich sagen. Den habt ihr aus der A-Jugend von Hoffenheim geholt.
Genau.
Also ich bin mit eurer Leistung auf dem Transfermarkt zufriedener als mit meiner eigenen, von meinem eigenen
Ja gut, das ist natürlich die
grün-weißen
Hauptsache.
Verein.
Das ist natürlich die Hauptsache. Also wie gesagt, ich denke mal, ich werde ein Fazit ziehen in der kurzen Winterpause. Weihnachten, dann machen wir doch ein schönes Special. Da werden wir doch hier so mit Weihnachtsmusik und Plätzchen machen wir da ein schönes Special.
Weihnachtsintro.
Mache ich noch ein spezielles Weihnachtsintro. Da werde ich dann vielleicht auf die Neuzugänge, können wir ja dann nochmal auf die Transfers genauer gucken, wie die sich so entwickelt haben. Und zunächst sage ich mal Verhalten, dass das gut war, eine gute Leistung von Bolt auf jeden Fall, dass man zumindest die Transfers nachvollziehen, also ich kann sie nachvollziehen, viele können sie nicht nachvollziehen, weil es eben keine jungen Spieler und entwicklungsfähige Spieler sind. Ich sehe eher immer so diese Mannschaftsstruktur und mir fehlte halt in den letzten 2 Jahren, das ist ja, was ich auch immer sage, in den letzten 2 Jahren hatten wir fast immer den jüngsten Kader auf dem Platz. Und wir sehen, was am Ende dabei rausgekommen ist. Also die Mannschaft ist unter diesem Druck, ne, mit diesem Druck von außen ist sie ja überhaupt nicht klargekommen. Ne? Das ist der Einzige, der im letzten Spiel in Sandhausen Eier in der Hose hatte, um das mal so klar zu sagen, war noch Hand, der den Elfer da reingefriemelt hat, da in den Winkel. Also, aber alle anderen haben, ne, man musste sich nur die Gesichter von Duciak, von Wagnermann angucken und hat gesehen, so, die
Ja.
brauchen da auch Spieler, die voranschreiten. Das fehlte absolut. Ne? Selbst ein Hanik hat das nicht irgendwie verkörpert. Also, das ist auch ein lieber, wirklich ein sympathisches, also wirklich hochsympathisches Gärchen. Und ja, hat auch Biss, aber ist eben auch nicht derjenige, der wie ein Terodde, sage ich mal, der ist wirklich, der ist da, wo man ihn braucht. Und so diese Selbstverständlichkeit, ne, die
Ja.
diese Spieler haben, die fehlte uns, finde ich. Und insofern kann ich das nachvollziehen, was da jetzt gemacht wurde.
Absolut.
Ja, aber du bist nicht zufrieden.
Nee. Also zufrieden kann ich wirklich nicht sein. Der SV Werder Bremen, ja, wie soll ich das jetzt sagen?
Diplomatisch, bitte, diplomatisch.
Ja, ich versuche jetzt wirklich sachlich zu bleiben. Also gestern Abend, so nachdem um 18 Uhr ist dann ja eigentlich vorbei. Aber es können ja noch Meldungen nachkommen. Und erst so nach 2,5 Stunden hat man dann so wirklich realisiert, ey, Alter, was ist da denn bitte schön passiert? Also in Bremen kannst du dich auf wenig verlassen, kannst dich aber darauf verlassen, dass am Deadline Day irgendjemand kommt. Das ist seit Jahren so. Man hat Gnabry am Deadline Day mal nicht geholt. Kruse war jetzt nicht ein Deadline Day Transfer, aber auch ein sehr später Transfer damals, wenn ich mich zurückerinnere. Bittencourt letztes Jahr war so ein Transfer, der auch am Deadline Day erledigt worden ist. Es ist auch klassisch, dass Werder dann am Deadline Day noch 3, 4 Jugendspieler verleiht und alles. Aber man hat immer noch dann auf die Schwächen, die sich dann in den ersten Partien in der Bundesliga bewahrheitet haben, beziehungsweise offenbart haben, hat man reagiert. Und es stand ja jetzt schon seit längerer Zeit im Raum, dass Davy Klaassen zurück nach Amsterdam geht. Das sei ihnen auch absolut vergönnt. Und ich kann diesen Schritt auch absolut verstehen von Davy Klaassen. Es war von Davy das Ziel, mit Bremen nach Europa zu kommen. Das hat er jetzt 2 Jahre lang versucht. Und ich sag mal so, es ist jetzt nicht an ihm daran unbedingt gescheitert. Er hat da vielleicht auch nicht 110% zu beigeleistet. Gerade die letzte Saison war es erst nach dem Leverkusen-Spiel, also erst nach Corona, dass er dann wirklich wieder dieser Leitwolf war. Ja, und der geht jetzt für erstmal 11 Millionen und 3 Millionen Bonuszahlungen dann im nächsten Sommer zurück nach Amsterdam. Und man fragt sich so als Bremer dann, okay, ja, Klaassen geht, dann wird ja aber noch was kommen müssen, weil wir sind ja jetzt nicht so schön im Mittelfeld aufgestellt. Es ist dann noch ein Eggestein da, ein Maximilian Eggestein, den ja einige immer noch das Talent nachsagen und das wird er auch noch haben und es ist auch immer noch ein guter Bundesligaspieler meines Erachtens. Allerdings hört dann das schon im Kader ganz weit auf dann an Qualität im Mittelfeld zu haben. Ich glaube, dann kommt ganz lange nichts. Dann kommt Kevin Möwald, der seit anderthalb Jahren oder seit einem Jahr dauerverletzt ist, jetzt erst wiederkommt. Dann kommt wieder lange nichts. Dann kommt Patrick Erras, den man ablösefrei aus Nürnberg geholt hat. Und anscheinend für die schwache Sechserposition, die wirklich absolut katastrophal auch letztes Jahr besetzt war, mit einem Nuri Sahin, der glaube ich langsamer als ich ist, und das hat was zu bedeuten. und einem, ja, obwohl ich ihn halt echt liebe, Sportinvaliden namens Philipp Bargfrede auf der Sechs, holt man Patrick Erras. Ich will nochmal alle daran erinnern, dieser Patrick Erras hat im Rückspiel der Relegation mit Nürnberg in Ingolstadt in der 90. Minute eigentlich mit beiden Beinen in der dritten Liga gestanden. Natürlich ist Patrick
Erras. Oh, ich erinnere mich, ja.
Natürlich ist Patrick Erras da nicht ganz alleine dran schuld. Absolut nicht. Dafür war er auch oft ausgefallen in der Saison und alles. Aber wenn er dann ein Spieler mit Erstligaformat wäre, dann wäre er so ein Unterschiedsspieler gewesen, der es vielleicht geschafft hätte, mit seinen guten Leistungen den Club ein, zwei Tabellenplätze weiter höher zu hieven. Ist ja jetzt Geschichte. Nürnberg hat die Klasse gehalten mit Ach und Krach. Ich glaube, da brauchen die Bremer sowieso erstmal nicht mit Steinen werfen. Wir sitzen selber im Glashaus. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Transfer, der jetzt getätigt worden ist, obwohl man wusste, man ist in der ersten Liga. Und ja, man baut auf Erras auf der 6. Danach ist auch nichts. Und dann kommt irgendwann der Nachwuchsspieler Ilya Gruev, der eine gute Vorbereitung gespielt hat, der auch viel Einsatzzeit bekommen hat, aber es noch nicht mal jetzt in den Kader schafft. Und das Gleiche gilt auch für einen Romano Schmid, der bei Werder und auch vor allem bei den Werder-Fans als ja, Heilsbringer schon fast irgendwie gefeiert wurde. Er hat ja in der Euroleague mit dem Wolfsberger AC letzte Saison, die Gladbacher erinnern sich bestimmt, ein bisschen für Furore gesorgt, genau. Ja. So, und dann ist da noch ein Jean-Manuel Mbom, der letzte Saison mit KFC Uerdingen in der dritten Liga so ein bisschen Fußball gespielt hat. Und Leonardo Bittencourt, der ist aber eher so der offensive Part. Und dann ist da, das war's schon, das ist ein Mittelfeld. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht Bundesliga-tauglich. Und da einfach jetzt mal, um diesen Spagat dann halt zu wagen, das Hamburger Mittelfeld sehe ich qualitativer zum Beispiel meines Erachtens besser besetzt. Der einzige Unterschied ist, dass wir einen Eggestein haben, und der fast so viel kostet wie euer ganzer Kader, beziehungsweise ein Drill davon ausmacht. Aber das ist ja auch.
Ja. Ein Eggestein ist aber doch weg, oder? Habe ich gelesen.
Genau, Johannes Eggestein wurde verliehen, ist zum Linzer AK ausgeliehen worden für ein Jahr. War auch eine ganz komische Situation. Es ist ja seit Januar letzten Jahres eigentlich klar, Milot Rashica möchte wechseln.
Ja.
Und Milot ist ein Linksaußenspieler, allgemein Außenspieler, ob du den jetzt links oder rechts spielen lässt, ist eigentlich Jacke wie Hose. Aber dass dann das Gerücht auftaucht, Eggestein wechselt oder steht vor Wechsel und Rashica, war ja dann auf einmal aufgeploppt, dass Leverkusen da dran war. Und ich habe im ersten Augenblick gedacht, boah geil, dann kriegen wir den ja auch noch los und dann kann ja Jojo Eggestein eventuell bleiben. Am Ende kristallisierte sich dann raus, dass ein Rashica für ein Jahr nach Leverkusen ausgeliehen werden sollte, mit einer Kaufoption, also noch nicht mal eine Kaufverpflichtung, sondern es hätte dann sein können, dass wir den nach einem Jahr immer noch an den Backen haben und ihn nicht loswerden, weil er bei Leverkusen sich überhaupt nicht integriert bekommen hat. Und Eggestein ist jetzt dann dafür weggegangen. Vielleicht der bessere Weg, sage ich jetzt mal. Man hat im Mittelfeld an Qualität verloren, ganz klar in dieser Saison oder in dieser Transferphase. Das größte Manko ist einfach noch nicht mal, dass jetzt Rashica unbedingt nicht verkauft worden ist. Ich finde es gut, dass man standhaft bleibt und sagt, der Spieler hat den und den Marktwert und wir setzen ihm das Preisschild auf. Wir verlangen ja unter Marktwert, ich gucke gerade aktuell, liegt sein Marktwert angeblich bei 22 Millionen Euro, ist fallend, dieser Marktwert, durch Corona, durch wenig Einsätze, muss man ja auch ganz klar sagen. Ja. Und man hat ihm das Preisschild 20 Millionen aufgesetzt. Das ist in dieser Corona-Phase eine ziemlich große Summe schon letztendlich für einen Spieler, der ja eigentlich nur eine halbe gute Saison gespielt hat. Gut, man ist jetzt standhaft geblieben, man hat jetzt im Winter die neue Chance. ich hoffe, dass Milot Rashica standhaft bleibt, doch auch standhaft bleibt, klar, aber Profi genug ist, dass das ja zu differenzieren und zu sagen, ja, ich werde trotzdem den Arsch aufreißen.
Also bei Rashica muss ich sagen, ich habe das ja gestern auch ein bisschen verfolgt, also ich finde, das ist eine extrem schwierige Situation, weil der Spieler war ja nun schon in Leverkusen, hatte den Stift in der Hand und wollte, ich habe so den Eindruck von außen, der will ja irgendwie weg. Und jetzt ist er eben nicht weg und hat ja auch irgendwie wenig Spielzeit. Er ist ja auch kaum noch zum Einsatz gekommen. Und ich frage mich, was geht in dem Spieler vor? Wie soll der sich oder wie wird der sich in den nächsten Wochen, Monaten motivieren, alles zu geben für den Verein? Also ich glaube, das ist schon schwierig. Ich weiß ja auch nicht, wie es weitergeht, ob er jetzt im Winter dann geht oder ob er was er gedanklich fordert. Ich glaube, er kann auch noch, die können ja auch noch hier in andere Ligen wechseln, ne? Das geht ja noch, glaube ich, ne? Was ist das, Russland oder sowas?
Ja, ich glaube, Russland hat noch auf. Ich glaube, China oder kann er auch noch hin, aber ich glaube, das ist gut, überhaupt nicht sein Ziel. Ich glaube, er hat ja bewusst gesagt, er will in der Bundesliga bleiben.
Ja.
Er hatte ja die Möglichkeit, in England Fuß zu fassen, aber selbst da hat er ja auch keine Lust zu gehabt.
Also was ich halt sehe, ist, der Spieler ist zwar noch da, aber eben die Frage ist eben, es wird immer im Hinterkopf bleiben, so eigentlich wollte er ja weg und eigentlich hat er einen Stift in Leverkusen schon in der Hand gehabt und wenn er dann ein, zwei Spiele macht und dann vielleicht auch nicht unbedingt gut ist, dann wird es richtig krachen, glaube ich. Dann werden alle sagen, ja, der ist ja gedanklich nicht mehr bei Werder und so. Also das ist, glaube ich, eine Baustelle, die der natürlich trotzdem, der ist zwar da, aber ob das so gut ist, weiß ich eben nicht. Ne? Also was ich sehe, ist, also was dass ihr mit Klaassen mit Sicherheit, das ist auf jeden Fall ein großer Verlust, weil den habe ich immer so wahrgenommen als einer, der voranschreitet, immer total Energie hat und auf dem Platz voranschreitet und Mentalität an den Tag legt. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Verlust, so einer, der so ein bisschen die Meute auf hetzt, würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen aufrüttelt, ne? Und das.
Ja, ja, weiß also ich David Klaassen war letztendlich eher der Kapitän der Mannschaft als Niklas Moisander. Klaassen ist derjenige, der da mal seine Mitspieler angeschrien hat auf dem Platz, wenn da was nicht gelaufen ist. Und das wird das sein, was Werder absolut fehlen wird. Also ein Eggestein reißt sein Maul nicht auf, ein Moisander erst recht nicht. Und dann, ja gut, dann hast du einen Niklas Füllkrug und dann sehe ich eigentlich niemand mehr als großen Leader, Anführer.
Ja,
also der Kackehauer.
Sagte ich ja letzte Woche schon, der Füllkrug ist wahrscheinlich derjenige, der die Lücke, jetzt kommt das Wortspiel, füllen muss. Die Lücke muss die Lücke füllen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so der Hoffnungsanker, für Werder, ne, Füllkrug. Und der muss natürlich aber auch erstmal eine stabile Saison, also verletzungsfrei durchkriegen. Und seine Tore wird er machen, wenn er dann spielt, denke ich auch, das ist so ein bisschen wie Terodde bei uns. Der ist mit Sicherheit jemand, der das so an den Tag legt. Aber wie gesagt, wenn es hinten im Mittelfeld schon anfängt oder irgendwie wenig kommt, wird es natürlich auch wieder schwierig. Aber wie gesagt, was ich sehr witzig fand, ist ja, ich habe heute bei Twitter gelesen, hier unser guter alter Freund Bennett hat es Zitat.
Wolltest du einlenken? Denn der Hauptprotagonist bei Werder Bremen gestern war ja jetzt nicht unbedingt Rashica oder Klaassen oder der auf einmal als Märchen deklarierte Marco Grujic, sondern tatsächlich Baumann. Und da hat dann uns heute Morgen hat dann ein langjähriger Kumpel von mir und auch Mitschüler schon damals, also ich kenne ihn schon echt lange, uns eine Frage gestellt auf Twitter. Möchtest du das vorlesen oder soll ich es vorlesen?
Ach du ruhig, das ist ja dein Metier, weißt du, ich habe ja mit Bremen nichts zu tun, weißt du.
Alles klar. Also, Ben Hodi schreibt auf Twitter heute Morgen, Baumann kommentierte Werders Transferstrategie zunächst mit Humor. Er zitiert, grundsätzlich sind wir ja immer für Überraschung gut und die Überraschung dieses Mal ist, dass wir keinen Spieler mehr verpflichtet haben. Ist die Überraschung geglückt, fragt Bennett. die Überraschung ist geglückt. Ja, ich habe auch darauf dann relativ zügig geantwortet. Gehe ich jetzt nochmal so ein bisschen intensiver drauf ein. Die Überraschung ist geglückt, nämlich, dass Baumann eindeutig bewiesen hat, dass er einfach nicht kompetent genug ist. Also, wie ich ja schon vorhin anklingen lassen habe, ist es so, dass ich so meine 2-3 Stunden gebraucht habe, um zu realisieren, was da passiert ist. Und es ist ja dann auch immer mehr in die Presse gekommen und die Deichstube hat dann auch bekannt gegeben, dass Baumann gegenüber der Deichstube auch gesagt hat, dass schon am Tag vorher bekannt gewesen ist, dass man keinen Spieler holen wollen würde oder holen wird, weil die finanziellen Mittel nicht da sind. Und das heißt auch, dass ich mir dann den Grujic nicht leisten konnte. Und wir sprechen hier jetzt von keinem festen Transfer, also von keiner Ablösesumme, sondern von einer eventuell kleinen Leihgebühr plus ein Anteil des Gehaltes, das Werder dann zahlen muss. Und wenn ich 11 Millionen einnehme und ich schätze jetzt mal, klar sind wir 3-3,5 Millionen bei Werder verdient haben, im Budget frei werden und ich mir diesen Grujic oder von mir aus auch ein Arne Meyer, der von der Position und vom Typen ungefähr das auch gewesen wäre, was Werder eventuell gebraucht hätte, der geht nach Bielefeld und Bielefeld hat einen weitaus kleineren Etat, hat aber weitaus mehr geschafft in dieser Transferphase. Also da auch nochmal Kompliment in Richtung Bielefeld. Aber was Werder gemacht hat, ist eigentlich von vorne bis hinten zu schnarchen. Es hat ewig gedauert, um bekannt zu geben oder sich dafür zu entscheiden, dass man einen Vertrag von Langkamp und Bartels und Bargfrede nicht verlängern wird. Das hat schon alleine viel zu lange gedauert. Da war schon irgendwie Mitte Juli und die Transferphase hat angefangen. Dann holt man einen Errors. Die Meinung habe ich ja schon bekannt gegeben. Und dann passiert lange nichts. Dann taucht das Chong-Gerücht auf. Tahith Chong, ein 20-jähriger Niederländer, den man von Manchester United ausleihen möchte. Und selbst dieser Transfer hat sich ja dann noch gezogen. Es war ja jetzt nicht so, dass dieses Gerücht taucht auf und 24 Stunden später ist es dann durch, so wie es ja oft bei Gerüchten dann ist. Sie werden dann konkret und schwuppdiwupp ist er dann da. Nein, dieser Transfer hat sich dann auch noch über eine Woche oder 9 Tage gezogen, weil Werder sich nicht einig werden konnte über die Gehaltsaufteilung, zu wie viel Prozent Werder den Anteil übernimmt für Chong, weil man sich auch ein Tahith Chong, wir sprechen hier von einem 20-jährigen Jugendspieler, der wird in England vielleicht seine 3, 4, vielleicht auch sogar 5 Millionen schon verdient. Weiß Gott, was der da für einen Vertrag bei Manchester United unterschrieben hat. Aber dass ich dann da auch nicht vernünftig und schnell die Lösung finden kann, ist für mich auch schon so ein Teil an Armutszeugnis. Und dann ist ja auch noch später wiederum auch in der Deichstube bekannt gegeben worden, dass Baumann sagt, dass wir einen Sommer erlebt haben, der indem wir genauso viel eingenommen haben, wie wir ausgegeben haben. Wir haben eigentlich nur die 11 Millionen jetzt von Klaasen eingenommen, die jetzt aufs Konto gebucht werden. Und die 3 Millionen kommen ja dann in ein paar Monaten noch dazu.
Ja.
Dann sind wir erst bei 14 Millionen. Das heißt, wir haben jetzt erst theoretisch den Bittencourt-Transfer und den Toprak-Transfer wieder reingeholt. Das heißt, wir sind jetzt bei null, wo ich mich dann fragen muss, wollte man unbedingt einen Toprak behalten und hätte man auch einen Bittencourt behalten, wenn diese Kaufverpflichtung nicht da gewesen wäre. Ja. Und das ist dieser bittere Beigeschmack, den man jetzt hat, denn letztendlich hat Baumann zwei seine Fehler mit Klaasen ausgebügelt. Und wenn ich dann jetzt in den Sommer reingucke und letztendlich möchte ich ja schon, dass Werder die Klasse hält und ich sehe, dass ein Davy Selke mit deutlich über seinen Marktwert, über seinen aktuellen Marktwert verpflichtet werden muss, dann schwant mir Böses.
Und ja, den wollte ich noch ansprechen, genau.
Das ist von vorne bis hinten einfach wirklich, ich habe es dann auf Twitter auch irgendwann geschrieben, ein absolutes Armutszeugnis und ich bin der Letzte, der wirklich irgendwelche Köpfe rollen sehen möchte oder sonst irgendwas. Aber Aichin hat vor Jahren angefangen, diesen Club aufzuräumen. Er hat es geschafft, er hat den Club auch konsolidiert und Werder schrieb schwarze Zahlen, Werder hat auf einmal mit Westergaard und Uca 20-30 Millionen in einer Transferphase eingenommen. Nur durfte Eichin da nicht weitermachen. Baumann ist eingesetzt worden und seitdem auch jetzt Tim Steiten, das ist vielen, glaube ich, gar nicht bekannt. Das ist der Kopf gewesen hinter den Gnabry-Transfer, der Kopf hinter Kruse gewesen, der Kopf hinter Delaney, hinter Augustinsson, hinter Pavlenka. Das sind alles Transfers, die nicht Baumann eingetütet hat letztendlich, sondern die Tim Steiten dann gescoutet und ja, letztendlich dann halt auch irgendwie reingeholt hat. Man darf sich seit Wochen von Baumann anhören. Wir haben irgendwelche positive oder irgendwelche kreativen Lösungen, die wir finden werden. Wir haben eine Liste mit Spielern, die wir dann eventuell verpflichten wollen möchten. Ja, und Montag, 5. Oktober, 18 Uhr, ist nichts passiert. Klaasen ist weg. Der Kader ist weit ausgedünnt. Das ist auch in Ordnung. Nur hat man sich, glaube ich, in der Qualität ziemlich weit nach unten bewegt. Und Baumann hat jetzt in der dritten Transferphase hintereinander ja, ziemlich einen Bullshit verrichtet, wenn ich das mal so sagen darf. Also wenn ich zurückdenke, letzte Sommertransferphase, also letztes Jahr Bittencourt Toprak, nicht gerade brillant gewesen. Im Winter hast du dann Vogt geholt, der hat uns so ein bisschen den Arsch gerettet, hast als Gegensatz dann aber, den du ja mitnennen musst, Davy Selke verpflichtet. Wieder so eine olle Kaufverpflichtung damit reingeholt, wo ich glaube 99% aller Werderaner den Kopf schüttelt oder den Kopf schütteln werden. Und jetzt diese Transferphase ist auch ganz wenig bei rumgekommen, weil Werder sich nichts leisten kann. Natürlich Corona, keine Frage, schädigt alle Vereine, aber irgendwie kriegen dann diese anderen Vereine in der Bundesliga diese kreativen Lösungen hin. Baumann hat es dieses Jahr absolut nicht hinbekommen. Davor die Jahre hat er es sehr fraglich hinbekommen. Und sein Vertrag läuft Ende dieser Saison aus. Und ich hoffe, dass man diesen Vertrag zumindest nicht verlängert. Und ja, dass dann Baumann halt auch wirklich einfach, ja, dass seine Zeit gekommen ist, bei Werder den Hut zu nehmen und dann einfach wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt. Es hat keinen Zweck mehr. Das hat dann auch der YouTuber Giuseppe, der ein Werder-Kanal führt im Prinzip. Grün-Weiß schnackt heißt dieser Kanal auf YouTube. Schaut da gerne vorbei. Der macht gute Sachen da. Spieltagsanalysen, Transferanalysen etc. Der hat das in einem kurzen, knackigen 4-Minuten-Video, glaube ich, noch deutlicher hingekriegt, als ich jetzt gerade in meinem, ich nenne es jetzt mal kleinen Rant, das klar zu analysieren. Das ist schon ziemlich clownhaft gewesen von Baumann, diese Transferphase, ja. Wie hast du das wahrgenommen? Damit du auch
nicht- ich habe mir jetzt erstmal deinen Monolog, ich habe den erstmal genossen in Ruhe. Und mir da die ganze Zeit dabei gedacht, ja, über was regen sich eigentlich die HSV-Fans da die ganze Zeit auf, wenn ein Ulreich verpflichtet wird oder ein Terodde. Im Grunde genommen können wir froh sein, dass wir den Boy gerade haben. Also der ist zumindest jemand, der, sag ich mal, die Dinge erkennt, ne, wo muss man noch was tun und da wird was getan. Wo waren letztes Jahr die Versäumnisse? Ja, es fehlten die sogenannten Säulenspieler, ich hasse das Wort, aber es ist ja nun mal so und da hat man was getan. Und ich finde tatsächlich diesen Satz, den finde ich wirklich bezeichnend. Wir sind für Überraschungen gut und die Überraschung dieses Mal ist, dass wir keinen Spieler mehr verpflichtet haben. Das ist ja eigentlich grandioser Humor, das ist ja Satire eigentlich schon fast, ne? Und das spricht für mich, das ist ja so eine absolute Hilflosigkeit. Ja, das ist aber auch so eine Hilflosigkeit, die da draus im Grunde genommen spricht. So, entweder haben sie wirklich überhaupt kein Geld für neue Spieler oder auch überhaupt keinen Plan, wen sie da überhaupt verpflichten sollten. Und sehenden Auges geben wir jetzt, sag ich mal, so, ne, ich meine, Rashica ist ja nun, hat auch Qualitäten. Hier, Klaassen hat Qualitäten, die lassen wir ziehen und es kommt eigentlich keiner nach. Und da fragt man sich dann schon, wo ist jetzt hier das Konzept, ne? Die Spieler, die du da gerade genannt hast, viele kenne ich gar nicht so richtig, habe ich gar nicht so auf dem Schirm und das sagt ja vielleicht auch schon was aus. Dass,
absolut.
Also, ich sage mal, wir reden ja von erster Bundesliga und ja. ich denke, da muss man schon für adäquaten Ersatz sorgen und ja, also ich halte das für gefährlich. Ich kann aber trotzdem nicht sagen, also es kann natürlich trotzdem sein, dass das alles funktioniert, dass man, wie wir das am Anfang ja besprochen haben, oder wo wir auch über die Spiele gesprochen haben, dass jetzt das Werder trotzdem 1-0 gewinnt und gegen Bielefeld zum Beispiel, wo es ja ist ja so ein Gegner, wo es letztes Jahr gegen diese Aufsteiger, was ja auch immer schwierig, trotzdem irgendwie durchgeht, aber da fragt man sich dann eben, wo ist die Perspektive? Also selbst wenn sie dann dieses Jahr mit Platz 11, 12 oder 10 durchgehen, wie geht es dann weiter, wenn man dann irgendwie nicht handelt, ne, oder handlungsunfähig ist? Und das ist ein Risiko da. Und wenn man in der Winterpause noch irgendwie schnell was verpflichtet, ist das ja meistens, das kennen wir ja, in der Winterpause die Verpflichtung, das kann mal gut gehen, aber oft geht es eben auch nicht gut. Und das sind dann
meistens so Aktionen. Ist es dann halt wirklich so dieser Notnagel, genau, ne?
Aktionistisch, ne? Man genau. Merkt, da brennt es, wir müssen unbedingt, dann macht man, dann hofft man, dass der funktioniert, dann funktioniert er vielleicht, aber funktioniert nur noch am Ende, weil er sich auch erstmal eingewöhnen muss, der Spieler. Ja, und ist keine Garantie. Und ich sag mal so, wenn eine Negativspirale einsetzen sollte und das runtergeht und dann wieder, sag ich mal, so das wie im letzten Jahr sich abzeichnet und wenn man dann eben auf dem Transfermarkt nicht tätig war, dann kann das natürlich am Ende ganz, ganz böse ausgehen. Das kann schon sein, aber ja, das ist so das, was ich darüber denke, ne? Also das wird natürlich eine spannende Zeit werden.
Absolut. Also natürlich kann es jetzt funktionieren. Man hat jetzt einen Bomb mit in die Mannschaft reingeführt, hat seine ersten Bundesliga-Minuten gesammelt und es gehört ja auch nun mal dazu, dass man neuen Spielern auch Vertrauen entgegenbringen muss, gerade auch jungen Spielern. Das ist ja auch das Ziel von Werder Bremen. Es ist ja nicht nur der HSV im Norden, der sagt, wir wollen auf junge Spieler setzen in dieser Saison. Dass man Klaasen verkauft, ist vielleicht auch irgendwo so eine Signalwirkung in Richtung der jungen Spieler. Ey, wir vertrauen euch. Aber wie du halt sagst, so die meisten Namen, die man dann halt im Mittelfeld nennt oder liest, sind einem kaum ein Begriff. Und wir reden von erster Bundesliga. Man muss nicht die Kader unbedingt auswendig können, aber man sollte da zumindest dann doch vielleicht irgendwie was Namhaftes rumschwirren haben, denke ich. Gerade im Mittelfeld, gerade wo das Mittelfeld letzte Saison unser großes Problem war. Und beziehungsweise das ganz große Problem war die Sechserposition. Die hat man in der Rückrunde mit einem Innenverteidiger, Kevin Vogt, dann halt, ja, für 6 Monate gestopft bekommen. Aber war jetzt auch dann halt nur eine Lösung für wenige Augenblicke. Und jetzt steht man da und es sieht noch schwärzer theoretisch aus, als es nach dem Heidenheim-Spiel aussah.
Tja. Und jetzt spielen wir so eine Fanfare ein. So dieses da, 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 da.
Ja, ja. So geht's mir im Moment. Ich lasse mich aber auch gerne in einer Woche von was anderem
dann in Freiburg. In Freiburg gibt es dann das grandiose 4:1 bei Streich. Und dann ist die Welt doch in Bremen wieder in Ordnung, oder?
Ja, natürlich. Aber ich denke mir mal, von Woche zu Woche gucken. Baumann hat zwar gesagt, man wird auch keine vereinslosen Spieler holen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man auch ein Auge in die sozialen Medien und in Foren etc. reinwirft bei Werder Bremen. Aber da ist eine ganz große Unzufriedenheit bei den Fans.
Ja.
Und vielleicht hat man ja dann doch noch die 1 oder 2 Millionen Gehalt dann von Klaasen über, dass man dann da vielleicht dann doch noch mal irgendeinen Spieler findet fürs Mittelfeld, der nicht unbedingt Glamour reinbringt, aber vielleicht ein bisschen Glorie.
Vielleicht könntest du ja noch einen Spieler vom FC Stollhamm empfehlen. Ich sag kein Talent, was an die Weser wechseln kann.
Ach doch, ich könnte jetzt hier, glaube ich, einige Namen nennen, die würden sich alle freuen, aber ich glaube, dann handle ich mir wieder nur irgendwelche weiteren Kisten ein, die ich zahlen muss. Also von daher bleibe ich jetzt ruhig und halte den Ball flach.
Ja.
Ich glaube, meine Jungs vom Amateurfußball aus meinem Dorfclub, die wissen ganz genau, was ich von denen halte. Und ich würde es denen auf jeden Fall gönnen, wenn sie bei Werder Bremen spielen würden. Aber ich glaube, bei mir sind sie besser aufgehoben.
Aber die, ich sag mal, vielleicht der erste Step wäre ja die zweite Liga, also vielleicht doch eher beim HSV und dann zu.
Ja, da sind sie wieder zu gut für. Tut mir leid.
Naja. Wer weiß, vielleicht tauschen wir einfach auch mal die Plätze. So, wir gehen mal hoch und ihr geht runter. Wer weiß.
Ja, ich glaube, die Möglichkeit ist ganz gut, dass das dieses Jahr eventuell passieren könnte. Natürlich sagst du auch Mainz, Köln, Schalke. Bei Bielefeld muss man auch gucken,
aber,
wie
die sich. Aber halt bitte keine Relegation. Also das
darf nee, das habe ich letzte Saison auch gesagt. Bitte nicht nochmal eine Relegation. Und wenn Werder Relegation spielt, dann bitte nicht gegen den HSV.
Ja, das haben wir ganz bewusst, sind wir das ja umschifft, das Thema. Also das haben wir ganz, ganz souverän mit dem 1:5 gegen Sandhausen haben wir das ja ganz locker gelöst.
Dennis Diekmeier Fußball, Gott sei Dank.
Ja, der ja wieder jetzt getroffen hat. Und zwar gegen St. Pauli. Man hat das zwar nicht als Tor gewertet, aber im Grunde war es ja sein Tor. Abgefälschter Schuss und er wird schon die Tormaschine jetzt, das kann man schon sagen. Trifft gerne gegen Hamburger Vereine, ja.
Solange es nur Hamburger Vereine sind und nicht Bremer Vereine, bin ich ganz zufrieden.
Das kann ja auch noch kommen, vielleicht geht ja auch Sandhausen mal hoch, das, wer weiß. Ich denke mal, inzwischen ist alles möglich, ich halte alles für möglich, also everything is possible.
So, und jetzt sind wir relativ am Ende angekommen.
Wir haben lange gequatscht heute. Also,
ja, ich glaube, das wird unsere längste Folge bis jetzt.
Deadline Day bei Werder war ein großes Thema. Ich bin gespannt, wie die Reaktionen ausfallen. Und beim nächsten Mal werden wir auch ein bisschen von unserem NWZ-Auftritt, beziehungsweise heute kam der Artikel raus, werden wir ein bisschen davon berichten. Ja, und ja, was machst du so in der Länderspielpause vielleicht zum Abschluss? Kein Fußball gucken.
Nee, Fußball gucken ist ja auch kein Fußball, der gezeigt, also kein ansehnlicher Fußball, der gezeigt wird. Ich werde mich voll und ganz auf den Fußball, der in meinem Dorf gespielt wird, konzentrieren, denke ich.
Ja, das hört sich doch gut an. Genau. Und was gibt's heute noch zu essen?
Das weiß ich tatsächlich noch nicht.
Keine Bohnensuppe.
Nee, die gab es gestern. Aber drehen wir den Spieß um. Was gibt's bei dir?
Bei mir? Ja. Na, ich bin auch noch nicht ganz sicher. Also vielleicht irgendwas, vielleicht ein Auflauf oder so. Ich bin noch unschlüssig. Ich bin auch noch zu nichts gekommen. Ich trinke gerade meinen Nachmittagskaffee und dann mache ich mir gleich Gedanken. Zwei aber irgendwas
Podcast.
Du, irgendwas Überbackenes mit Käse geht immer, oder?
Das geht immer, absolut. Und damit grüße ich auch noch Bennett Hodi, der ist nämlich auch ein ganz großer Auflaufverfechter.
Ja,
danke für deinen Anstoß, den du uns heute Morgen überreicht hast. Ansonsten natürlich auch der ganzen Twitter-Gemeinde. Schöne Grüße.
Ja, bleib
weiterhin so aktiv.
Ihr könnt uns auch gerne Fragen stellen, so bei Twitter. Wir können das gerne im Podcast irgendwie beantworten oder Stellung beziehen oder was dazu sagen.
Fragen, Anregungen, Themenvorschläge. Wir nehmen alles gerne entgegen.
Jo. Gut, dann würde ich sagen, für heute machen wir dann Feierabend und wir sprechen uns dann demnächst wieder zur nächsten Folge und vielleicht ist ja schon das Special. Mal gucken, wir werden uns was überlegen.
Wir wissen es selber noch nicht, müssen wir ganz ehrlich zugeben.
Nö.
Aber es wird was kommen und ihr werdet auch frühzeitig Bescheid wissen.
Genau, also haut rein.
Bye-bye. Fahr das Band ab.
Mach ich.
Ciao, ciao.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Genau, haben diesmal gar nicht Outtake-mäßig was drauf, glaube ich, aber gut. Vielleicht machen wir einfach mal eine Folge ohne Outtake. Können wir auch mal probieren.